Der Text heißt: Seid barmherzig, wie euer Vater im Himmel barmherzig ist. Warum habe ich mir so einen komischen Text ausgesucht? War heute Morgen im Evangeliumsrundfunk, warum haben die sich so einen komischen Text ausgesucht? Jahreslosung, genau, Jahreslosung 2021. Ist die große Frage, was kann man dazu sagen? Ich meine, eigentlich ist doch klar, ne? Seid barmherzig, wie euer Vater im Himmel barmherzig ist. Gut, irgendwelche Fragen? Können wir jetzt eigentlich auch zumachen. Ja, dann, wenn alles klar ist, dann bis nächste Woche. Ja, was soll ich sagen? Was soll ich euch erzählen, wenn ihr keine Fragen zu dem Text? Ich könnte euch, wir haben noch Zeit, ich könnte euch meine Fragen dazu sagen. Ich könnte euch sagen, dass ich diesen Text äußerst unangenehm finde, aus mehreren Gründen. Ich weiß gar nicht, wo ich jetzt anfangen soll, aber das Eigentliche, was das Problem ist, ist ja, was meint dieses barmherzig? Ist das in eurem natürlichen Sprachgebrauch drin, barmherzig zu sein? Also in meinem ist es nicht drin. Ich kenne diese Geschichten vom barmherzigen Samariter, ich kenne das dann halt, wie es in der Bergpredigt heißt danach. Aber was meint das eigentlich, barmherzig sein? Und da habe ich mir gedacht, kannst du noch nicht eine Dreiviertelstunde über diesen kleinen Vers predigen? Und da habe ich mir gedacht, okay, dann guck dir mal den Zusammenhang an. Als ich mir den Zusammenhang angeguckt habe, wie die Bibel dieses barmherzig definiert, habe ich mir gedacht, das gefällt mir gar nicht. Das gefällt mir überhaupt nicht. Und da waren nämlich zwei Beispiele, wenn ihr da mal mitlesen wollt, oder ich glaubt mir das einfach, wenn ich das jetzt so erzähle. Im Lukas 36, da steht auch sozusagen die Bergpredigt, allerdings nicht aus Matthäus, sondern aus Lukas, also nach Lukas überliefert, da stehen da zwei Beispiele für Barmherzigkeit drin. Und das eine Beispiel heißt, liebt eure Feinde. Das andere Beispiel heißt, wenn ihr etwas gebt, dann fordert es nicht zurück, gebt das Doppelte. Und beide Dinge gefallen mir menschlich überhaupt nicht. Es gefällt mir nicht, meine Feinde zu lieben. Ich habe mir überlegt, habe ich überhaupt Feinde? Ich habe mir gedacht, nö, eigentlich habe ich gar keine Feinde. Da kriegt mich der Vers ja auch nichts an. Aber es gibt Leute, die gefallen mir menschlich nicht. Die sind mir menschlich nicht sympathisch. Und die liebe ich nicht. Und wenn ich schon diese Leute nicht liebe, die mir menschlich nicht so sympathisch sind, wie weniger kann ich menschlich dann meine Feinde lieben? Kann ich nur froh sein, dass ich hoffentlich keine Feinde habe, aber es gibt Leute, die liegen mir nicht und die liebe ich nicht. Und der Text sagt doch hier, ich soll die lieben. Und ihr wisst ja, was lieben bedeutet. 1. Korinther 13. Mache ich nicht. Will ich nicht. Soll ich aber. Und dann noch diese Sachen dann halt, wenn einer was von dir verlangt, wenn er etwas fordert, dann gib ihm das. Und gib ihm noch mehr, gib ihm das Doppelte. Und fordere das auch nicht wieder zurück. Zu Deutsch, geliehen ist nicht nur geliehen, ist geschenkt, kriegst die doppelte Portion noch oben drauf. Da sträubt sich mein Gerechtigkeitsgefühl. Ich habe mir überlegt, wer schuldet mir noch Geld und wann kriege ich das wieder und wie hole ich mir das? Und da bin ich angefangen, als ich auf diesen Vers geguckt habe. Der hat sozusagen mein schlechtes Gewissen noch mal richtig gefordert. Mir sind Sachen in den Kopf gekommen, wo ich mir gedacht habe, das passt auch nicht zu mir. Weil geliehen ist ja geliehen, ne? Und hier steht, gebt, gebt gerne, gebt dem, der von euch fordert und gebt ihm noch mehr. Also wer von euch den Mantel fordert, dem gebt auch noch das Unterkleid oder umgedreht. Ich weiß jetzt gar nicht, wie rum ist. Wer eine Meile mit euch gehen möchte, der euch nötigt, dem geht noch die zweite mit. Der Vers gefällt mir nicht. Aber wir sind ja gute Bibelausleger und das bin ich ja auch. Dann habe ich mir gedacht, weißt du was oder wisst ihr was? Der Vers steht ja in der Bergpredigt. Also das ist ja der Teil von der Bergpredigt und die Bergpredigt gilt ja gar nicht für uns. Die Bergpredigt gilt ja für die Juden damals, wenn sie die Königsreichsherrschaft Jesu angetreten hätten oder für die Juden damals oder für die Menschen im tausendjährigen Reich. Die gilt ja gar nicht für mich. Das ist ja schön. Weil in der Bergpredigt stehen ja auch so Sachen dann nachher, wenn dein Auge dich danach reizt, dann reiß es aus. Oder wenn dein Arm dich danach irgendwie zu nötigen scheint, dann hack ihn ab. Das sind ja alles Sachen, die gelten für uns nicht. Da war ich echt erleichtert, dass ich sagen würde, wunderbar, nochmal von weggekommen. Nochmal gutes Gewissen. Und dann gucke ich in meiner Bibel und dann stehen da so dumme Querverweise. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, was Querverweise sind. Da sind dann an dem Vers danach steht ein Parallelvers. Zu Deutsch, man kann auch mal gucken, wie dann nachher dieser Gedanke noch anderwärtig durchdacht wird. Und da steht doch tatsächlich in Epheser 4, Vers 32, seid vielmehr freundlich und barmherzig und vergebt einander, wie Gott euch durch Jesus Christus vergeben hat. Und schon war meine Auslegung vom tausendjährigen Reich kaputt. Dumm gelaufen. Ja, wo ist das Problem? Es ist einmal ein Verstandesproblem. Was meint denn Gott jetzt wirklich mit seid barmherzig? Meint er wirklich das, was mir nicht gefällt? Aber auf der anderen Seite steht ja dahinter, wie euer Vater im Himmel barmherzig ist. Also nicht hier so nach dem Motto, ich gehe durch die Fußgängerzone, da sitzt einer, dem gebe ich mal einen Euro, das zeigt ja meine Barmherzigkeit. Nee, das ist viel zu wenig. Ich würde sogar behaupten, das ist nicht barmherzig. Das ist vielleicht bei dem einen oder anderen sogar noch hochmütig. Ich gebe dir jetzt mal eben nur so einen Euro in die Tasche. Das ist es bestimmt nicht. Aber je mehr ich darüber nachgedacht habe, je mehr ich mich damit beschäftigt habe, habe ich mich gefragt, barmherzig, barmherzig, wie dein Vater im Himmel barmherzig ist. Oder dann dieser Parallelvers aus Epheser, seid vielmehr freundlich und barmherzig und vergebt einander. Und dann wieder genau der gleiche Gedanke, wie Gott euch durch Jesus Christus vergeben hat. Und dieser Vers begleitet uns, der begleitet mich jetzt ein ganzes Jahr über. Der ist Jahreslosung. Den werde ich immer wieder auf irgendwelchen Karten oder in irgendwelchen Andachten da immer wieder hören. Ich glaube, ich muss mich damit beschäftigen, weil meine gewünschte Bibelauslegung klappt nicht, mein Augen zu und durch klappt auch nicht, mich der ganzen Sache dann nachher nicht mehr beschäftigen klappt auch nicht, weil ich habe jetzt schon mal angefangen, das kriege ich nicht mehr aus dem Kopf raus. Was ist eigentlich barmherzig? Wie definierst du, wie definiere ich barmherzig? Wo fängt man an heutzutage zu suchen? Man googelt. Und man findet dann nachher, dass Barmherzigkeit ist etwas, was uns ausmacht, wenn es uns ausmacht. Ich habe natürlich gemerkt, gut, mich macht das jetzt nicht aus, aber das ist keine Entschuldigung. Aber es steht da, Barmherzigkeit ist eine Charaktereigenschaft. Also du bist vom Wesen her barmherzig oder du bist es halt nicht. Aber wenn du es nicht bist, ist es keine Entschuldigung, ich bin es halt nicht, sondern es steht ja da, seid barmherzig. Und Gott gibt keine Anweisung, die wir nicht erfüllen können. Er gibt nicht einfach, mach irgendwas und du kannst es nicht. Also wenn Gott sagt, sei barmherzig, dann muss es möglich sein. Dann muss es möglich sein. Dann muss es sogar möglich sein, dass ich meine Feinde lieben kann. Aber ich will es ja nicht. Könnte das das Problem sein? Könnte das Problem sein, dass ich vielleicht nicht verstehen will, was da steht, weil es mir nicht gefällt? Google hat gesagt, es ist eine Charaktereigenschaft, dann haben sie aber das Ganze noch ein bisschen relativiert. Gut, ich weiß ja, Google macht das nicht, also die Suchabfragen bei Google haben dann nachher noch gesagt, eine Charaktereigenschaft oder ein gewünschtes menschliches Verhalten. Also entweder bist du barmherzig oder man erwartet zumindest von dir, dass du barmherzig bist. Gott erwartet von mir, dass ich barmherzig bin. Versteht ihr das? Ich verstehe es mit. Ich verstehe, wenn mir so ein Beispiel gebracht wird, wie barmherzig sein aussieht, verstehe ich, dass Gott sagt, ich wünsche mir, dass du genauso Barmherzigkeit wie ich, Jesus Christus, barmherzig bin. Verstehe ich. Wenn Jesus hier auf dieser Welt war und uns vorgelebt hat, wie ein wahrer Mensch, wie der einzig wahre Mensch, wie der richtige Mensch zu leben hat und wir ihm nachfolgen sollen und wollen, gehört Barmherzigkeit dazu. Also wünscht sich Jesus von mir Barmherzigkeit. Warte mal, Jesus fordert von mir Barmherzigkeit. Ist besser, ne? Wünscht sich, hört sich gut an. Wie könntest du mir vielleicht, aber wenn nicht, dann halt nicht. Jesus fordert von mir Barmherzigkeit. Aber was denn nun, was denn nun? Ist es dieses beide, was ich gesagt habe, so Geld nicht zurückfordern und Feinde lieben? Ich habe weitergesucht, diesmal im Bibellexikon, und da kamen immer wieder so synonyme Wörter, also gleichbedeutende Wörter oder relativ gleichbedeutende Wörter. Und ein Wort, was immer im Zusammenhang mit gnädig, mit barmherzig genannt wurde, war das Wort gnädig. Gnädig und barmherzig. Da merkt ja, ist es das Gleiche, ist es dasselbe? Aber es steht ja da gnädig und barmherzig. Also muss gnädig und barmherzig irgendwie dann doch was anderes sein. Aber was ist denn gnädig? Gnädig kennen wir das zum Beispiel, wir wissen, dass Jesus gnädig ist. Wir bitten zum Beispiel um ein gnädiges Urteil bei einem Richter. Wir bitten einfach um etwas, was uns fehlt. Also was wir geschenkt bekommen. Schenke mir bitte Gnade. Unverdiente Gnade. Schenke mir bitte Barmherzigkeit. Jesus ist gnädig und barmherzig. Aber wo ist der Unterschied zwischen Gnade und Barmherzigkeit? Wenn ich jemanden 10 Euro gebe, ist das gnädig oder ist das barmherzig? Oder ist das vielleicht noch was ganz anderes? Das sind viele Gedanken. Und nachher kam die Auflösung nach geschätzten 3 Seiten Lesens. Barmherzigkeit ist mehr etwas Linderndes. Eine Krankenschwester, die barmherzig ist, die sich da also einfühlt und die dann nachher die konkrete Not behebt oder zumindest versucht zu beheben, ist eher barmherzig. Und ein Richter ist eher gnädig. Und dann standen auch viele Beispiele, Barmherzigkeit und Erbarmen und Gnade, und dann kamst du immer weiter. Und dann wurde ja auch noch gesagt, das ist nicht nur eine Sache der deutschen Sprache, auch der englischen Sprache und. Ich habe mir gedacht, ja, habe eine tolle Auslegung gelesen und jetzt weiß ich, was es ist. Aber es hat mein Herz auch nicht wirklich verändert. Hat auch nicht gesagt, super, jetzt habe ich es verstanden und jetzt hat sich an meinem Willen etwas verändert, weil das scheint ja wohl das größere Problem zu sein, dass ich nicht barmherzig sein will, als dass ich nicht barmherzig sein kann. Und da steht so eindeutig da, seid barmherzig. Es scheint eine Not zu sein. Aber wessen Not? Dann habe ich mich gefragt, es gibt doch diese Geschichten vom barmherzigen Samariter. Dann ist doch die Not bei dem, dem er hilft. Also dem er Barmherzigkeit erweist. Da ist doch diese Geschichte vom verlorenen Sohn. Da ist doch die Not bei dem, der verloren ist und der zurückkommt. Aber ich habe das Gefühl gehabt, die Not ist mehr bei mir, dass ich nicht barmherzig bin. Weil sonst müsste er es mir ja nicht sagen. Wenn ich die Not sehe und sofort helfen will, brauche ich keine Anweisung. Dann ist ja kein Problem da. Dann würde ich ja sofort diese Barmherzigkeit geben. Aber warum sträube ich mich so gegen das Barmherzigsein? Wenn ich jemandem Barmherzigkeit erweise, ich glaube, das war ein kleiner Schlüssel bei mir, wenn ich jemandem Barmherzigkeit erweise, dann schenke ich ihm etwas, und was ich ihm schenke, sind nicht 10 Euro, sondern ich schenke ihm ein Stück von mir. Es ist leicht, durch die Fußgängerzone zu gehen und in einen so einen Becher einen bestimmten Betrag reinzuschmeißen. Das ist leicht, das betrifft mich nicht, bin ich nämlich in 10 Sekunden fertig. Aber mich mit jemandem auseinanderzusetzen, was ja besser zusammensetzen heißen müsste, also mich jemandem hinsetze, Zeit verbringe, Anteil nehme, das kostet mehr als 10 Euro. Oder wie viel auch immer du in den Becher reintun würdest. Und 10 Euro habe ich noch nie in so einen Becher reingetan. Gott möchte von mir nicht irgendwelche billigen Gaben, sondern er möchte Barmherzigkeit. Er möchte nicht, dass ich mich freikaufe auf der Straße oder sonst irgendwo, sondern er möchte, dass ich barmherzig bin. Er möchte, dass ich mich mitteile, dass ich mich gebe, dass ich mich schenke einem anderen Menschen, wie euer Vater, wie mein Vater im Himmel sich mir geschenkt hat. Könnt ihr verstehen, dass mir langsam unangenehm wurde? Je mehr du dich mit dieser Sache beschäftigst, desto mehr merkst du irgendwie, da ist ein Wort und das spricht und das passt so überhaupt nicht zu dir. Und Gott möchte, dass du Ja sagst, dass du diese bewusste Entscheidung triffst, ja, ich tue das, ich mache das, ich will das. Seid barmherzig. Nicht sei einmal barmherzig, seid barmherzig, das ganze Jahr über, euer ganzes weiteres Leben über. Übt diese, praktiziert diese Barmherzigkeit, wie euer himmlischer Vater euch gegenüber barmherzig ist. Gott ist mir ja nicht einmal heute barmherzig und morgen früh wieder nicht, sondern er ist mir auch beständig barmherzig und gnädig. Und jetzt? Stehst du da, jetzt haben wir diese Jahreslosung, jetzt schicken wir uns die vielleicht auf irgendwelchen Karten und kommen nicht mehr los von diesem Vers. Und geben das anderen Leuten weiter als Zuspruch, als Verheißung, als Wunsch Gottes und lesen diesen Vers und denken, ich gebe das jetzt jemand anders weiter. Aber der betrifft ja erstmal mich. Mich, dich. Das sagt ja Gott zu mir. Ich soll so sein. Diese Predigt ist für mich, nicht für dich. Natürlich auch für dich, aber nicht, dass du sie mir hältst, sondern dass ich sie mir und du sie dir hältst. Gott sagt das zu dir, Gott sagt das zu mir. Also muss ich auch ihm gegenüber darauf reagieren. Mich nicht vor dir oder irgendjemandem rechtfertigen, sondern vor Gott rechtfertigen. Und bis jetzt habe ich noch nichts gefunden in den 10 Minuten, wo ich hier rede, wo ich aus der Verantwortung genommen worden bin, das nicht zu praktizieren. Gott zu sagen, das gilt nicht für mich. Ja, was ist es denn? Was möchte er jetzt konkret? Ich soll mich jemanden anderen mitteilen, ich soll mich jemanden öffnen, ich soll Zeit, ich soll in seine Not hineinkommen und ich sage, das geht mich nichts an. Mir geht's gut, dir, naja, ich bete für dich. Kennt ihr das, wenn jemand euch loswerden will? Du möchtest etwas irgendwie und sagst, ich bete für dich. Ich meine, viele tun das und das ist gut und richtig, dass wir füreinander beten, aber manchmal ist es doch einfach auch, ich habe jetzt keine Zeit, aber ich gebe dir noch ein nettes, frommes, ich bete für dich auf den Weg mit. Musst du dich nachher fragen, ob du dann auch wirklich für den betest oder ob du das nur so gesagt hast. Ne? Ich soll mich, ich muss mich, ihr wisst, wie ich muss meine, ich muss mich bewusst dafür entscheiden, diesem Wort gehorsam zu sein, sei barmherzig gegenüber deinem Nächsten. Und du bist nicht dadurch entschuldigt, dass du nicht das Seelsorgertalent unter der Sonne bist. Er sagt es nicht den Seelsorgern oder den besonders sensiblen Menschen, die da eh einen Draht dafür haben, sondern er sagt es jedem von uns, dir und mir. Es liegt nicht daran, dass du vielleicht dafür besonders begabt wärst und du bist nicht aus der Verantwortung genommen, weil du nicht diese Begabung, Talent oder irgendetwas hast. Und ich sage dann mal so blöd, es ist nicht damit getan, dass du im Trauerfall eine Beileidskarte schickst, sondern es ist wirklich eine Sache, die Gott von dir möchte, beständig, dauerhaft, durchgängig. Und mit diesem großen Anspruch, wie dein himmlischer Vater es dir, wie es mir gegenüber erwiesen hat. Ist doch irgendwie blöd. Ist doch blöd, wenn du mit so einem Vers konfrontiert wirst, den du nicht durchstreichen kannst, der dir immer wieder begegnet, den du nicht umerklären kannst. Und wenn du merkst, da steht etwas und das kann ich nicht und eigentlich will ich es auch nicht. Meine Logik, mein Verstand, meine Erfahrung sprechen dagegen, mich so zu verhalten, wie es hier steht. Und dann überlege ich mir, ja, wenn hier steht, wie mein himmlischer Vater mir gegenüber barmherzig gewesen ist, dann gehe ich andersrum, dann versuche ich es mal auf die andere Art und Weise. Dann gucke ich nicht jemand anders Barmherzigkeit zu erweisen, weil er es nötig hat oder weil ich es tun soll, sondern dann gehe ich jetzt den anderen Weg, dann gehe ich über dieses, wie mein himmlischer Vater mir gegenüber barmherzig ist. Dann gucke ich auf Gott und dann gucke ich nicht auf mich. Dann gehe ich doch diesen Weg und sage mir, egal, ob ich Lust darauf habe, ob ich mich danach fühle, ob es der andere verdient hat oder was für eine Ausflucht ich gerade habe, egal, Gott hat gesagt, tue es, Anweisung, wie ich dir. Also ich muss etwas, du musst etwas in deinem Leben erlebt haben, was du einfach nur als barmherzig, ich packe jetzt einfach das Wort gnädig mal mit rein, gnädig und barmherzig ist Gott dir begegnet. Hast du dafür Beispiele in deinem Leben? Ich habe Beispiele. Ich habe Beispiele dafür, dass Gott mir Barmherzigkeit erwiesen hat. Das heißt, er ist mir unverdient, also von meiner Seite unverdient begegnet und hat mir Gutes getan in dieser Situation und hat mich nicht mit 5 Euro abgespeist, sondern hat mir seine Gegenwart, seine Liebe und seine Treue gezeigt. Das habe ich erlebt. Mit Gott, von Gott. Wenn du das nicht erlebt hast, ist es natürlich total schwierig, jemanden so zu behandeln, wenn du selber nicht diese Erfahrung gemacht hast. Wenn du selber nie Liebe Liebe geschenkt bekommen hast, kannst du eigentlich auch nicht jemand anderen Liebe weitergeben. Aber jeder von uns, der hier sitzt, hat doch Gottes Barmherzigkeit am eigenen Leib erfahren. Wahrscheinlich 200, 300, 500 von Malen. Und wenn du dich daran erinnerst, müsste es doch viel einfacher sein, das zumindest zu wollen. Zumindest zu wollen, Gott hat das mir schon so oft gesagt, geschenkt, ich habe es erlebt. Was macht mich denn so besonders, dass ich das nur für mich behalten will und dass ich das nicht weitergeben will? Und Gott hat es mir ja teilweise nicht direkt durch sich, sondern auch durch andere Menschen weitergegeben, die mir barmherzig gegenüber gewesen sind. Warum meine ich jetzt gerade, jetzt, auf meinem jetzigen Standpunkt, sind die, die in meinen Augen Barmherzigkeit nicht verdienen, einfach dran? Haben's verspielt, verschissen. Gottes Barmherzigkeit zu mir könnte ein Schlüssel sein, mein Denken, mein Wollen zu verändern. Ja, du bist mir barmherzig gewesen. Und weil ich das von dir erlebt habe und weiter erleben darf und diese Zusage gilt, will ich das auch tun. Und ich kann das auch tun, weil du mir das sagst. Ich habe das schon erlebt, weil Gott es mir geschenkt hat. Und ich will das auch tun, weil er das von mir verlangt. Und ich kann es auch tun, weil er mir nichts auflädt, was zu groß ist für mich. Das ist eine andere Perspektive. Nimmt mich ziemlich raus. Nimmt mir die Verantwortung zu beurteilen, ob dieser Mensch Barmherzigkeit verdient hat oder nicht. Nimmt mir diese Überlegungen nach dem Motto, meine Feinde, was die mir angetan haben oder dieses Geld, was ich von dem noch zurückkriegen konnte, nimmt mir diese ganze Verantwortung von diesen Sachen weg und lässt mich blicken auf, was er mir getan hat und was er mir für die weitere Zukunft versprochen hat. Ich glaube, mit dieser Perspektive macht dieser Vers nicht nur Sinn, sondern ist dieser Vers eine wunderbare Wegweisung für 2021. Als ich diesen Weg gegangen bin, von der anderen Seite, weg von mir geguckt, auf das, was Gott mir getan hat, habe ich mir gedacht, das könnte sogar, ich werde jetzt fast gesagt Spaß machen, das könnte sogar richtig gut sein, das zu tun, weil mich das befreit von dem, was meine Feinde mir so getan haben. Und dann war ich immer noch so am Denken und so machen. Und dann habe ich gedacht, sind es denn nur diese beiden Punkte? Ist es denn nur dieses, meine Feinde lieben und von anderen nicht zurückfordern, sogar noch mehr zu geben, als sie eigentlich wollen? Habe ich gedacht, wo kam denn Barmherzigkeit jetzt vor? Jetzt habe ich in der Bergpredigt jetzt gefunden. Ich habe ja gesagt, beim barmherzigen Samariter, beim verlorenen Sohn. Die drei Geschichten, die nimmst du dir jetzt vor. Und die habe ich gelesen und dann habe ich mal gefunden, das habe ich mir aufgeschrieben, das sage ich euch jetzt auch kurz, wo Gott konkret sagt, wie Barmherzigkeit aussieht. Es sind nämlich noch viel mehr Punkte. Ich lese die einfach mal kommentarlos vor. Werke der Barmherzigkeit sind, Bedürftige speisen und kleiden, Unterdrückte befreien, Fremden eine Unterkunft geben, Witwen und Waisen beschützen, Gefangene loskaufen, Kranke und Arme besuchen, Mittellosen eine würdige Bestattung, also Begräbnis ermöglichen. Und bei all dem ist wichtig, Barmherzigkeit geschieht immer von oben nach unten, aber ist niemals überheblich. Also wenn jemand Barmherzigkeit gibt, dann kann er etwas geben und wenn jemand Barmherzigkeit nimmt, dann braucht er etwas. Aber der, der Barmherzigkeit gibt, macht es nie so von oben herab überheblich. Hier bin ich, der dem jetzt mal eben was zusteckt. Aber ich muss etwas haben, um etwas geben zu können. Und das meint nicht nur, wie ihr gerade gesehen habt, an diesen Beispielen materielle Dinge, sondern jeder von uns hat Zeit, jeder von uns hat Kontakte, jeder von uns hat Gaben, jeder von uns hat so viel von Gott geschenkt bekommen, wie Gott mir barmherzig gewesen ist, dass wir eigentlich überströmen müssten, von diesem Barmherzigkeitstank etwas abzugeben. Und wir werden dadurch nicht ein, was sagt mal Euro, stimmt jetzt nicht, ein Fatzelchen ärmer. Kreativ, wunderbar. Vielleicht ergeben sich heute, morgen, nächste Woche wunderbare Möglichkeiten für dich, für mich Barmherzigkeit zu zeigen. Vielleicht freust du dich schon darauf und sagst, hey, Gott hat mir etwas gegeben und das darf ich anderen weitergeben und das ist schön, das ist gut, das ist richtig. Und ich weiß, wenn man heute so, nicht nur in Corona-Zeiten, das war vorher schon so, wenn man heute schon so mal mit Menschen ins Gespräch kommt und die fragst, was wünscht ihr euch von deinem Nächsten? Geht das eigentlich immer in eine Richtung? Wort ist mittlerweile eingedeutscht. Das Wort heißt Empathie, Einfühlungsvermögen. Mal, dass mir einer zuhört, dass einer Anteil nimmt, dass einer überhaupt mal Interesse hat, wenn ich ihm was sage, erzähle. Dass er mal nicht gleich schon wieder ein Fernseher anklickt oder das Handy zückt, sondern dass einer sich Zeit für mich nimmt und da ist. Empathie. Cooles Wort, ne? Empathie. Bist du ein empathischer Typ? Bist du ein sensibler Mensch? Bist du einer, der einfühlsam? Muss ja nicht das Wort so toll sein, aber die Sache ist doch auch gut. Und wenn sich jemand das wünscht und sich so viele Menschen das wünschen, dann scheint ihnen das so zu fehlen, dann scheinen die einen richtigen Mangel danach zu haben, dass sie sagen, das erlebe ich heute kaum noch. Und naja, um es mal ganz blöd zu sagen, die meisten können das auch gar nicht geben. Die meisten Menschen können nicht empathisch sein, können nicht einfühlsam sein. Ich kann euch jetzt eine Statistik zeigen. Im Großen und Ganzen geht es darauf hinaus, dass 30% der Leute überhaupt gar nicht in der Lage sind, Gefühle zu äußern, zu zeigen, zu fühlen. Du fragst die, was die bewegt. Die bewegt Fußball, die bewegt Fernsehen, die bewegt Arbeit. Die sind aber nicht irgendwie in irgendeiner Form empathisch. Die leben so stumpf durch ihr Leben. Tja, wie willst du von so jemandem dann erwarten, dass er sich in deine, in meine Situation hineinfühlt, hineindenkt, hineinhandelt? Diese Statistik ging noch weiter, hat gesagt, weitere 30%, die können zwar fühlen, aber alles, was die fühlen, sind sich selber. Also wenn die etwas fühlen, dann haben sie, ich habe Schmerzen, mir geht's schlecht. Auch nicht besser, ne? Wie willst du jemandem, dass er Anteil nimmt an deinen Sorgen und Nöten, wenn er erstmal erzählt, wie schlimm ihm wieder? Kann man verstehen, wenn schon 60% eigentlich rausfallen. Und dann war die Statistik noch so gemein, hat gesagt und hat nochmal 30%, die fühlen zwar etwas, die merken zwar etwas und du redest mit denen und die nehmen Anteil an dir, aber im Endeffekt reflektieren die sich nur selber. Zu Deutsch, die sehen dann nachher, du bist traurig und sagen, ach traurig, das kenne ich und erzählen nachher nur, wie sie dann nachher ihre letzte Beerdigung oder sonst irgendwas durchgemacht haben. 90% fliegen raus, statistisch, jetzt rein statistisch gesehen, weil sie gar nicht fähig sind, sich wirklich einfühlsam anteilnehmend für den anderen zu interessieren und mitzugehen. Es wird noch deprimierender. Ich nehme nur die Statistik, das sind nicht meine Erfahrungen, aber ich glaube, das passt schon. Und von diesen 10%, die nachher noch übrig bleiben, sind 9% wirklich in der Lage und können mitfühlen. Können mitfühlen, wie es dem anderen so geht. Es geht ihm schlecht und die heulen mit. Es geht ihm gut, die freuen sich mit. Und das war's. Die sind teilweise so mitempathisch, dass die mitleiden und mitfühlen, wenn der andere etwas denkt, fühlt, macht, sagt. Aber sie können nicht helfen. Sie fühlen mit, aber sie sind geblockt, sie sind blockiert von der Leid oder von der Freude, die der andere dann erlebt. Du erzählst ihnen etwas und ihr könnt am Telefon heulen, aber es gibt keine Veränderung. Ist natürlich schon mal schön, wenn dir einer zuhört, aber dieser Mensch kann dir nicht helfen. Er ist dabei und du hast das Gefühl, es geht dir nachher besser, weil du mal reden konntest, aber diese Menschen können dir eigentlich nicht wirklich helfen, weil sie wohl mitfühlend sind, aber keinen Ausweg sehen, gehen können. Und jetzt kommt das letzte 1% der wirklich Barmherzigen. Jetzt denkt an den barmherzigen Samariter oder an den Vater oder wen auch immer des verlorenen Sohnes. Das sind Menschen, die können die Situation beurteilen und die sind in der Lage, die sind geerdet und können helfen. Die anderen 9% vorher, die mitfühlend waren, das waren die, du siehst, da ist einer am Ertrinken und die springen hinterher und wollen ihn retten, aber können noch nicht mal richtig schwimmen und saufen vielleicht mit ab. Und die anderen, die letzten 1%, die sehen, da ist einer am Ertrinken, die springen nicht hinterher, die schmeißen das Seil und die bleiben fest verwurzelt und ziehen ihn raus. Die haben eine Grundlage, die haben ein Fundament, die wissen, diese Situation zu beurteilen und die stehen auf dem Fundament, die stehen auf Christus und die wissen, wie sie ihn da rauskriegen. Und die sind bereit, Kraft und Energie und alles zu investieren, um diesen Verlorenen zu retten. Jetzt ist diese Statistik, weil ich euch gerade gesagt, 30-30-9-1, das ist natürlich eine weltliche Befragung, Umfrage, das muss für uns nicht gelten, aber es gibt eine Tendenz an, aber das zeigt auch, dieses 1%, das ist kostbar, das ist wertvoll und dieses 1%, das könnten die sein, von denen Gott sagt, seid barmherzig, weil ich habe es ja gerade schon gesagt, ich kann nicht lieben, wenn ich nicht von Gott Liebe empfangen habe, kann ich keine Liebe weitergeben, ich kann nur Barmherzigkeit weitergeben, wenn mir von Gott Barmherzigkeit geschenkt worden ist und mir ist, jedem von euch ist Barmherzigkeit geschenkt worden, also ist jeder von euch in der Lage, auf dem Fundament das Seil auszuwerfen, stehen zu bleiben und den anderen zu retten. Muss jetzt nicht im evangelistischen Sinne sein, kann auch in einer anderen Not oder Situation oder Krise. Aber wenn du das willst, wenn ich das will, ist es möglich, dieser Mensch zu sein, der für den anderen ein Zeugnis der Barmherzigkeit Gottes wird. Wird langsam interessant, oder nicht? Also für mich wird es langsam echt interessant, weil Gott nicht nur etwas von mir fordert, sondern mich mit etwas beauftragt, mir etwas schenkt, mir etwas gibt, mich etwas für etwas gebrauchen will. Weil das Ziel der ganzen Sache ist ja, nicht Barmherzigkeit zu geben, sondern wie euer Vater, nämlich Gott zu verherrlichen durch mein Tun. Also ich soll das nicht zum Selbstzweck machen, sondern ich soll das tun, um Gott zu verherrlichen. Ich soll so barmherzig sein, wie mein himmlischer Vater barmherzig ist. Das Ganze geht darum, Gott in dieser Zeit, in dieser Welt zu verherrlichen. Die Not des anderen muss natürlich auch beholfen werden. Und ich weiß, es gibt Leute, die wollen das nicht. Da siehst du ein Problem und du denkst, dem muss geholfen werden und der andere sieht entweder das Problem nicht oder ist nicht bereit, deine Hilfe anzunehmen. Und du reibst dich an dem auf und denkst, dem muss doch geholfen werden. Ich greife jetzt erstmal selber eigenmächtig ein. Ich mache jetzt irgendwas, nur damit die Not des anderen behoben wird. Das ist nicht das Ziel der Barmherzigkeit, die Gott hier sagt. Barmherzig, wie dein himmlischer Vater barmherzig ist. Es gibt Leute, die regen sich nachher noch auf darüber, dass du ihnen geholfen hast. Das ist so, wie wenn du eine Frau siehst, also das ist jetzt natürlich ein blödes Beispiel, aber das ist halt nun mal so, du bist Pfadfinder, weiß der Pfadfinder, jeden Tag eine gute Tat, du siehst eine Frau, hilfst ihr über die Straße, freust dich noch, denkst, warum bist du jetzt nicht dankbar? Wollte gar nicht rüber. Und so helfen wir manchmal Leuten. Und dann können wir auch nicht erwarten, dass die uns Dankbarkeit widerfahren lassen. Und manche Leute sind auch so eigensinnig, egoistisch, nenn es auch immer, die meinen, die haben ihr Leben noch im Griff. Aber das sind alles Randthemen, das sind alles auch irgendwie Entschuldigungen, die für Gott hier gar nicht in Frage kommen. Es geht nur indirekt um Barmherzigkeit. Es geht um dieses, wie dein himmlischer Vater dir, mir gegenüber Barmherzigkeit erwiesen hat. Und dazu wäre es mal ganz gut, mich zu fragen, was braucht der andere wirklich? Was will der andere wirklich? Nur das, was ich ihm gebe, ist nicht immer das, was er will. Wenn ich jetzt meine, mir hat dieses Buch so geholfen und dem muss unbedingt dieses Buch lesen, was mir so geholfen hat, könnte es sein, dass ich ihm mein Buch aufdrängen würde und nicht in der Lage bin, ihm zuzuhören und ihm wirklich zu helfen. Wenn ich ihm die tollsten Tipps gebe oder ihr die tollsten Tipps gebe, was sie tun würde oder was ich in ihrer Situation machen könnte, kann das einfach nur bla 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 sein und ich mich selbst zu wichtig nehme. Ich dann nachher als der tolle Seelsorger, Psychotherapeut oder was auftrete, der ja die Antwort weiß und wer auf mich hört, dem geht's gut. Und wer nicht auf mich hört, der muss zusehen, wie er klarkommt. Das sind alles keine Werke der Barmherzigkeit, aber Dinge, die wir sehr oft tun, wo wir meinen, sehr hilfreich gerade in dieser Situation zu sein. Könnt ihr verstehen, wie ich mich gefreut habe, als ich nachher verstanden habe, Gott hat mir Barmherzigkeit erwiesen und Gott will dir Barmherzigkeit erwiesen und er gibt dir da eine Aufgabe und er überfordert dich nicht, sondern du darfst etwas weitergeben, was von Gott kommt. Du musst nicht deine Tipps, deine Schlauheit weitergeben, du gibst Gottes Wort weiter, du gibst Gottes Wesen weiter, du zeigst durch dein Tun und Handeln, durch dein beständiges Leben, dass Gott in deinem Leben wirksam ist, lebendig ist, aktiv ist, das ganze Jahr über. Darfst du Barmherzigkeit zeigen, musst nicht festhalten an den 100 Euro oder was dir irgendjemand schuldet, sondern darfst befreit barmherzig sein. Musst dich nicht festhalten an irgendwelchen Dingen, die dir irgendwelche Feinde angetan haben. Ja, der hat das nicht verdient. Kennt ihr das? Wenn ich Mann der Macht hätte, ich würde ihm aber erst mal zeigen und sagen, Hast du nie Ruhe. Und diese Barmherzigkeit ist etwas Befreiendes und nichts Forderndes. Aber da muss man erst mal hinkommen, da muss man sich erst mal drauf einlassen. Da muss man sich wirklich drunter stellen, wie Gott mir. Und was vergeben ist, das ist vergeben. Das ist begraben. Ihr habt vielleicht verstanden, warum ich am Anfang nicht so richtig daran wollte, warum mir das nicht gefallen hat. Dieses, mach das jetzt, sei das jetzt, tu das jetzt. Weil ich mich zu wichtig genommen habe in der Situation, weil ich Ansprüche gestellt habe, weil ich gedacht habe, hör mal, ich habe das Recht zu beurteilen, der hat es verdient, der hat es nicht verdient. Mir würde zustehen und der, und wenn ich mich so verhalte, dann zu viel menschliche Überlegung. Aber als ich mich drunter gestellt habe und gesehen habe, was hat Gott für mich getan, und wenn Gott das von mir erwartet, dann kann ich das auch. Und wenn ich bereit bin, das zu wollen, weil Gott das will, dann bin ich im Willen Gottes und dann kann er mich segnen. Dann kann er mich durch diese Sache segnen. Dann ist es nicht mehr so wichtig, wie viel Geld mir XY schuldet, sondern dann ist es 100-mal wichtiger, dass Gott mich gebrauchen kann durch die Darstellung, Verherrlichung seines Namens, seines Wesens. Und dann habe ich noch etwas gemacht, und das machen wir jetzt zum Abschluss auch. Ich habe mir einfach mal durchgelesen, in welchem Zusammenhang steht dieser Vers 36. Lukas 6, Vers 36 steht in dem Zusammenhang von, also ich fange jetzt einfach mal an. Ich lese das vor, ihr könnt euch eure eigenen Gedanken darüber machen. Lukas 6, Vers 27 und einfach mal so bis, weiß nicht was, Vers 38, denke ich mal so, da hört es glaube ich bei mir auf. Euch aber, die ihr hört, sage ich, liebt eure Feinde, tut Gutes denen, die euch hassen. Ist doch schön. Menschen verachten dich und du brauchst dich da nicht runterziehen zu lassen. Du brauchst dich darüber nicht aufregen. Du darfst sie lieben. Wenn ihr Bedenken habt, geht mit mir die Predigt nachher nochmal durch. Du darfst sie lieben. Du brauchst dich an ihnen nicht festzubeißen. Gott schenkt dir, Gott will dir Liebe für diese Menschen schenken und nicht Gleiches mit Gleichem vergelten. Segnet, die euch fluchen, betet für alle die, welche euch beleidigen. Und wenn er betet, meint er hier wirklich beten, dann meint er im Sinne Gottes beten, Gutes für die wünschen, nicht, Herr, bitte zeig ihnen, wie sie gegen mich gesündigt haben, das meint er nicht. Betet, wünscht ihnen, betet etwas Gutes für sie, bittet, dass Gott sie auch segnet, die euch beleidigt haben. Immer aus dem Gedanken der Befreiung heraus, nicht der Forderung der Befreiung. Diese Sachen, diese Menschen haben keine Macht mehr über mich, wenn ich sie freigebe, wenn ich meine Ansprüche ihnen gegenüber einfach loslasse, freigebe. Vers 29. Dem, der dich auf die Backe schlägt, biete die andere da. Dem, der dir den Mantel nimmt, verweigere das Hemd nicht. Du brauchst nicht an deinem Hemd, deinem Mantel oder an was sowas hängen und kleben, als ob das deine Existenzgrundlage ist. Du darfst es einfach abgeben, du kannst es loslassen. Das wird immer besser, je weniger du hast. Das ist vielleicht gefährlich. Doch, es wird besser, je weniger du hast, je weniger Dinge du hängst, die belasten dich auch nicht. Du brauchst gewisse Dinge nicht, ich brauche gewisse Dinge nicht. Wo ich denke, ich muss dieses Ding haben, ich muss diese Sache, ich muss diese Ehre, ich muss diesen Kontakt, brauche ich nicht. Ich kann es abgeben, es macht mich nicht aus. Ich kann diese Jacke abgeben in dem Bild hier, ich kann diese Jacke abgeben, weil ich bin befreiter ohne sie. Das ist kein Fatalismus, das ist, Gott sagt, wenn du an diesen Dingen hängst, dann hängst du an den Dingen und nicht an mir. Und ich, Gott, will doch für dich sorgen, ich will dich doch beschenken, ich will doch. Sei barmherzig, ich bin auch barmherzig mit dir gewesen. Da merkt man nach dem Lesen dieses Kapitels erstmal, wie viel wir von Gott beschenkt bekommen haben. Und wenn ich mich bewusst damit auseinandersetze und wenn du dir diese ganzen Barmherzigkeitserweise der letzten Jahre nochmal in Erinnerung rufst, was Gott an dir und was Gott für dich getan hat, dann müsstest du nach diesem Kapitel nicht festhalten, sondern loslassen, müsstest du dich freuen darüber, wie er dich die letzte Zeit gesegnet hat. Vers 31. Und wie ihr wollt, dass euch die anderen Leute behandeln, so sollt auch ihr sie gleicherweise behandeln. Nicht wie ich meine, sie haben es verdient, sondern gucken, was könnte der andere jetzt brauchen. Der braucht vielleicht kein Buch, der braucht eine Stunde Zeit mit mir zum Kaffee trinken. Der braucht vielleicht nicht meine Gegenwart, der braucht vielleicht nicht meinen Kaffee, sondern der braucht vielleicht, dass ich in meinem Umzug helfe. Der braucht vielleicht, denk dich in die Situation des anderen hinein und handel so. Lass dich von Gott für diesen Menschen gebrauchen. Sei sozusagen ein Engel, oder trete auf, wie ein Engel, den Gott gesandt hat, zu diesem anderen Menschen. Und ich brauch's da nicht nochmal sagen, hier bin ich, sondern Gott wird dich gebrauchen, wenn du dich gebrauchen lassen willst. Im Augenblick macht mir das noch ein sehr gutes Gefühl, weil ich weiß, dass Gott mich nicht überfordert. In der Situation selber werde ich mir das bestimmt wieder in Erinnerung rufen müssen. Aber wenn ich das lese und wenn ich weiß, aber Gott ist doch barmherzig mit mir gewesen, die ganze Zeit, mein ganzes Leben über, dann wird die neue Situation, die für mich jetzt noch neu ist, ungewohnt ist, vielleicht angstmachend ist, genauso unter seiner Treue und Barmherzigkeit stehen wie die ganzen anderen Dinge, die ich mit ihm erleben durfte. Vers 32. Und wenn ihr die liebt, die euch lieben, welchen Dank habt ihr dazu zu erwarten? Denn auch die Sünder lieben die, welche sie lieben. Und wenn ihr denen Gutes tut, die euch Gutes tun, was für einen Dank erwartet ihr dafür? Denn auch die Sünder tun dasselbe. Und wenn ihr denen Leid, die von denen ihr etwas wieder zu empfangen hofft, was für einen Dank erwartet ihr dafür? Denn auch die Sünder leihen den Sündern, um das Gleiche wieder zu empfangen. Solche Taten der Barmherzigkeit, ist nichts. Lädst du mich zum Essen ein, lade ich dich zum Essen ein. Ist da nichts Besonderes. Ist keine Einladung. Ich gebe dir 100 Euro, wenn du sie mir nachher wieder zurückgibst. Ist doch kein Akt der Barmherzigkeit. Ich helfe dir beim Umzug, wenn du mir nachher... Ist doch keine große Sache, macht doch jeder. Aber wenn du so etwas tust, wenn du dich losgibst, wenn du dich gebrauchen lässt, dann kannst du Gottes Wesen darstellen, dokumentieren, proklamieren. Brauchst du keine große Predigt halten. Zeigt sich... Dadurch sieht man, dass Gott in deinem Leben lebendig ist, wirksam ist, aktiv ist. 37, 35. Vielmehr liebt eure Feinde und tut Gutes, Leid, ohne etwas dafür zu erhoffen, so wird euer Lohn groß sein und ihr werdet Söhne des Höchsten sein, denn er ist gütig gegen die Undankbaren und gegen die Bösen. Gott verspricht dir dafür auch noch Lohn, wenn du gehorchst. Nicht nur, das musst du jetzt tun, das sollst du jetzt tun, das erwarte ich von dir, sondern Gott verspricht dir dafür auch noch Lohn, himmlischen, ewigen, beständigen Lohn. Du darfst ihn darstellen, du sollst ihn darstellen. Er gibt dir die Mittel, er gibt dir die Möglichkeit, er will dich verändern und dann auch noch belohnen. Wunderbar. 36. Seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Eingebunden in diese Verse, die wir gerade gelesen haben, enden mit: So richtet nicht, so werdet ihr nicht gerichtet. Verurteilt nicht, so werdet ihr nicht verurteilt. Sprecht los, so werdet ihr losgesprochen werden. Gebt, so wird euch gegeben, ein gutes, gedrücktes, gerütteltes, also ein überfließendes Maß, wird man euch in den Schoß schütteln. Das ist eine Verheißung, das ist ein Versprechen. Weil Gott durch uns wirken möchte, durch dich und mich wirken möchte. Und er braucht nicht unbedingt die großen Prediger, die braucht er vielleicht auch, aber die braucht er nicht unbedingt. In deiner Situation, in deiner Familie, auf deinem Arbeitsplatz, in deiner Umgebung möchte er dich gebrauchen, möchte er mich gebrauchen. Und das Erste, was er von mir erwartet nach diesem Text hier, ist nicht das Reich Gottes zu verkünden in Worten, sondern in konkreten Auswirkungen, die er in mein Leben geschenkt hat, indem ich einfach ihn wirken lasse. Gott wirkt in mir und er verändert mein Wesen. Barmherzigkeit ist eine Charaktereigenschaft. Er verändert mein Wesen zu etwas wirklich Neuem. Er macht wirklich mich, dich neu, wenn ich mich darauf einlasse. Wenn ihr irgendwann nochmal die Predigt hört vom Anfang und nochmal zurückhört, wie ich angefangen habe, mich damit auseinanderzusetzen und eigentlich gedacht habe, das gefällt mir nicht, das will ich nicht. Es ist ungerecht. Das haben die nicht verdient und. Und nachher es geschafft habe, Gott es in mir geschafft hat, ich kann gar nicht sagen, wie lange ich mich damit beschäftigt habe, aber dahin zu bringen, da ich gesagt habe, Herr, das ist wunderbar, dass du mich barmherzig behandelt hast und mir Barmherzigkeit geschenkt hast und mich barmherzig machen möchtest, durch mich sichtbar werden möchtest. Konkret hier, nach der Jahreslosung, durch Barmherzigkeit, dann ist nicht mehr Andreas wichtig, sondern dann ist wichtig, dass Gott in Andreas in euch ist. Und dann ist nicht mehr so viel Kopfkino, dann ist Vertrauen in eine Grundlage, in ein Fundament, auf dem nach dieser Statistik dieses 1% stand und steht und wirklich helfen kann. Und wenn wir viel von Gott reden, können wir viel reden, können wir viel erklären. Kannst du Bibelschule besucht haben, kannst du 100 Bücher gelesen haben, kannst du Erfahrung haben unter der Sonne. Ich weiß nicht, das benutzt Gott bestimmt auch, aber wenn du ihn darstellst, wenn du ihn lebst, wenn du ihn in deinem Leben leben lässt, dann brauchst du das alles nicht. Dann brauchst du nur ein bewusstes, beständiges Ja zu sagen zu seinen Verheißungen, zu seinen Anweisungen und dich freudig darauf einzulassen, was er mit dir dieses Jahr tun will. Ein schönes Motto: Sei barmherzig, und dein himmlischer Vater war barmherzig und will auch weiterhin mit dir barmherzig sein. Stehen wir auf, beten wir noch miteinander. Vater, wir wollen uns das zusprechen, wir wollen uns das zurufen, wir wollen uns daran erinnern und auch wieder ermutigen, auf dich zu vertrauen und nicht auf das, was wir so geleistet haben, nicht von dem bange machen lassen, was jetzt vielleicht heute, morgen, was auch immer, wann auch immer kommen mag. Wir haben wunderbare Verheißungen von dir und wir wissen das und wir stehen halt immer in der Gefahr, uns von menschlichen Dingen dann halt in Unruhe versetzen zu lassen und nicht auf dich zu schauen, sondern auf irgendetwas menschlich-irdisches. Und das brauchen wir, dass du uns das sagst, immer wieder sagst. Und so wollen wir uns daran erinnern, was du in unserem Leben, in meinem Leben schon Großes getan hast und darauf hoffen und vertrauen, dass du es weiter tust. In einer lebendigen Hoffnung, dir die Ehre zu geben, in deiner Kraft und zu deiner Verherrlichung. Ja, das soll unser Leben, das soll unsere Ausrichtung, das soll unser Ziel sein hier auf dieser Welt. Und dazu wollen wir uns dir anbefehlen, als Einzelne, als Gemeinde, als Menschen, die du dazu berufen hast, dir die Ehre zu geben, hier und jetzt auf dieser Welt. Amen.